Der Mundwerk-Podcast im Stichpunkt-Magazin.
Ein Beitrag zum Wissenstransfer und zur Herzensbildung. Der heutige Beitrag zum Wissenstransfer und zur Herzensbildung kommt aus Hallstatt. Ein Ort mit Geschichte, ein Ort mit Kultur. Und Kultur ist das Stichwort im heutigen Mundwerk-Podcast. Es begrüßt Sie wieder Evelyn Ritt für das Stichpunkt Magazin. 23 Gemeinden in der Region Salzkammergut sind im Jahr 2024 gemeinsame europäische Kulturhauptstadt. Anlass genug, sich auf eine Spurensuche nach dem Kulturbegriff zu begeben. Was zeichnet eine Kultur aus? Ab wann wird Kultur zum Kult? Gibt es so etwas wie europäische Kultur? Und gibt es in der historischen Beobachtung regelmäßig Kipp- und Wendepunkte von Kulturen? Wann ist eine Kultur in Balance? Kultur, Mensch, Natur. Wir kreiseln also um den Kulturbegriff und werden im Laufe dieses Gesprächs auch an Sprachkultur, Agrarkultur, Subkultur und ganz modern an Cancel Culture stoßen. Damit dieses Kulturkreiseln schwindelfrei bleibt, habe ich heute kompetente Begleitung. Dr. Friedrich Idam. Er war schon vor mehr als 20 Jahren mein Lehrer an der HTBLA Hallstatt. Darum heute das Du-Wort im folgenden Gespräch. Kommen Sie mit, wir kreiseln rund um Kultur. Ich freue mich sehr, in der Küche bei Fritz Idam in Hallstatt zu Gast sein zu dürfen. Fritz, du bist gelernter Holzbildhauer, hast ab 1980 als Totengräber in Hallstatt gearbeitet, bist auch Architekt, Bauphysikprofessor, Industriearchäologe, du bist auch Vater und Podcaster. Da gibt's dich zu hören im Netz unter Simple Smart Buildings. Möchtest du noch was hinzufügen zu meiner Vorstellung deiner Person?
Vielleicht ergänzend, zwischen Totengräber und Architekt liegen Studienjahre in Wien. Mhm. Das war ein Wohnsitzwechsel gemeinsam mit meiner Frau und damals kleinen Tochter. Waren wir doch über 10 Jahre in Wien und sind jetzt wieder nach Hallstatt zurückgekehrt. Die Tochter ist in Wien geblieben.
Aber diese Zeit weg aus Hallstatt war demnoch, das schließe ich jetzt daraus, für dich auch eine wichtige Zeit.
Das war eine sehr, sehr große Horizonterweiterung. Mhm. Also dieses Hinausgehen aus dieser doch sehr engen ländlichen Idylle, wirklich ins Herz einer Großstadt und diese Freiheiten, diese urbanen Freiheiten, diese, wenn ich mich zurückerinnere, offene Kommunikation auf der Uni, viele neue Menschen kennenlernen, viel neues Wissen kennenlernen. Es war schon eine schöne Zeit.
Ich komme trotzdem wieder zurück zum Totengräber, damit man die ein bisschen kennenlernt für unseren Podcast jetzt, Fritz. Es soll ja um das Thema Kultur gehen. In Hallstatt gibt es so eine Art Totenkult, wenn man so sagen kann.
Ja.
Du warst Totengräber. Wie kannst du diese Arbeit bitte kurz beschreiben und auch, was sie persönlich mit dir gemacht hat? Und ob sie dich heute auch noch irgendwie beeinflusst?
Ja, ich denke, da geht es ja jetzt um den Kulturbegriff. Was macht Kultur aus? Und ich glaube, gerade am Sterben und Begraben werden lässt sich der Kulturbegriff sehr gut verankern. Es gibt ja die sogenannte Hallstattkultur, also eine Zeit, die etwa 800 bis 500 vor Christus ihre Blüte hatte. Und das meiste, was wir von der Hallstattkultur wissen, wissen wir aus dem Gräberfeld. Also es gibt zwar einerseits die archäologischen Befunde im Bergwerk, aber sehr, sehr viel über die damalige Kultur wissen wir über die Begräbniskultur. Also wie geht man mit den Verstorbenen um? Also ich denke, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Natur und Kultur. Natur, wenn ein Tier im Wald verendet, bleibt es liegen und verwest. Kultur ist der Umgang ebenfalls mit diesem toten Organismus eines Mitmenschen, den man aber dann nach ganz bestimmten Riten und mit ganz bestimmten Hoffnungen und Erwartungen bestattet. Das ist so für mich, glaube ich, einfach festgemacht der Unterschied. Und bereits in der Hallstattkultur gab es parallel Feuer- und Erdbestattungen. Und auch in der Zeit, in der ich Totengräber war und jetzt noch verstärkt, gibt es eben das parallel, wobei es eigentlich schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts den Trend zur Feuerbestattung gab. Und dieser Trend zur Feuerbestattung kommt aus der Arbeiterkultur. Das heißt, die junge sozialdemokratische Bewegung grenzte sich gegenüber der katholischen Kirche durch eine eigene Bestattungskultur ab. Also es gab einerseits die katholisch tradierte Erdbestattung und es gab den damals jungen Arbeiterfeuerbestattungsverein Die Flamme, wo man sich eben genau in der Begräbniskultur differenzierte. Übrigens auch, das soll nicht vergessen werden, auch die nationalsozialistische Bewegung bevorzugte die Feuerbestattung. Also das war eine quasi Gegenkultur zur tradierten katholischen Kultur. Und heute ist eigentlich die Feuerbestattung die Standardform. Also als ich in den frühen 1980ern Totengräber war, da gab es im Jahr ungefähr in Hallstatt 12 bis 15 Sterbefälle. Und davon waren vielleicht 4 oder 5 Feuerbestattungen. Also die Erdbestattung ist die verdrängte Bestattungskultur. Die Feuerbestattung ist die Bestattungskultur, die im Trend der Zeit liegt, die im Wachsen ist.
Du hast ja in der Zeit dann mit dem Thema Tod, Sterben auch intensiver beschäftigt.
Zwangsläufig. Das heißt, wenn man als Totengräber besteht, und mein Part war eben die Erdbestattung. Ich dachte ja damals, Totengräber sei ein strukturell sicherer Beruf. Aber wie ich jetzt vorher dargestellt habe, ist er nicht strukturell sicher. Also ich kann da wirklich das Zitat von Helmut Qualtinger im Herrn Korl, wo er einfach sagt, na, sterben heißt da nichts mehr. Ja, also so dieses zu glauben, es sei strukturell sicher, weil die Menschen sterben, kann es für den Totengräber, der die Löcher schaufelt, durchaus das Ende seiner Tätigkeit bedeuten, wenn sich fast alle Menschen nur noch verbrennen lassen. Und meine Aufgabe bestand eben damals darin, das Grab auszuheben, und zwar in dem sehr kleinen Hallstätter Friedhof. Vielleicht, wenn wir jetzt an die katholische Bestattungskultur denken, war das zumindest seit dem frühen Mittelalter so, dass die Friedhöfe immer im Nahebereich der Kirchen angelegt waren. Und das hatte den Grund in der damaligen Glaubensvorstellung der Auferstehung. Das heißt, in jeder katholischen Kirche sind im Altar, wenn auch nur ganz kleine Teile, aber es sind in jedem Altar Reliquien, also zum Beispiel Gebeine, also irgendwelche Körperreste von Heiligen aufbewahrt. Und da, es war über Jahrhunderte der Glaube, dass es bei der Auferstehung mehr oder weniger eine Reihenfolge gibt. Also dass die Menschen, dass die Heiligen als Erste auferstehen. Also quasi, dass man sich eben einen Platz in der Auferstehung erarbeiten kann. Und je heiliger, desto früher. Und Jetzt glaubt man aber, wenn man jetzt sehr nahe an diesen Heiligen bestattet ist, wird man quasi durch deren Sog, letztlich wie bei einer Saugpumpe, mitgesogen und ist bei der Auferstehung von der, und das findet man sehr, sehr deutlich im Petersdom in Rom, denn die Gruft der Päpste ist in unmittelbarer Nähe des Grabs des heiligen Petrus. Also das ist ja nicht von ungefähr, dass die genau dort bestattet sind. Das heißt, es waren im Mittelalter die Friedhöfe immer um die Kirchen angelegt. Es war in diesen mittelalterlichen Städten natürlich sehr, sehr wenig Platz. Und daher konnte die Grabruhe nicht lange andauern. Und es war eben eine Form der Zweitbestattung notwendig. Das heißt, die Toten wurden bestattet, hatten dann nur kurze Zeit zur Verwesung übrig, vielleicht 4 oder 5 Jahre, spielen dann mehrere Parameter von der Bestattungstiefe bis hin zur Luftdurchlässigkeit des Erdmaterials, Zustand des Körpers zum Zeitpunkt des Todes. Die Verwesungsdauer liegt so von diesen Parametern zwischen 4 und 20, 25 Jahren. Also das ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Und diese Zweitbestattung erfolgte dann in sogenannten Beinhäusern, Karnen, Ossarien. Und da gibt es ja aus dem Mittelalter wunderschönes. Ich denke zum Beispiel an Tulln, da steht ein sehr schöner romanischer Karner. Diese Karner hatten oft auch auf Totenkirchen. Und genau diese Situation findet man in Hallstatt. In Hallstatt gibt es im Friedhof das Beinhaus. Und in Hallstatt hat sich diese Tradition über Jahrhunderte weiterhalten, denn in Hallstatt ist eigentlich nicht der Platz vorhanden, um den Friedhof zu erweitern oder zu verlegen. Das heißt, während man in den Städten, zum Beispiel in Wien, in zwei Etappen, also einerseits im 18. Jahrhundert die Friedhöfe am Linienwall und dann am 19. Jahrhundert der große Zentralfriedhof außerhalb der Stadt, da war dann Platz. Und da konnte die Grabesruhe sehr lange andauern. In Hallstatt war das aus der räumlichen Enge des Ortes nicht möglich. Und so blieb der Friedhof so klein. Die einzige Veränderung gab es dann eben mit dem Arbeiterfeuerbestattungsfreien. Da gibt es im Echental, wo etwas mehr Platz ist, einen Urnenfriedhof. Mhm. Aber letztlich ist in Hallstatt die Situation noch so eng. Es gibt das Beinhaus, über dem Beinhaus die Michaelskirche, das ist auch ganz typisch bei diesen Friedhofskirchen über den Beinhäusern oder in Verbindung zu Beinhäusern, ist immer der Patron dieser Kirche der heilige Michael. Der heilige Michael gilt in der katholischen Theologie als der Psychopompos, also der Seelengeleiter. Also da wird auch aus der letztlich antiken Mythologie des Geleiten über den Hades, also diese Rolle übernimmt Michael. Und in Hallstatt gab es diese Zweitbestattung bis in die frühen 1990er Jahre, wo eben dann die Schädel aus dem Grab entnommen wurden. Und auch ich habe das als Totengräber gemacht. Das ist ja auch Begräbniskultur, diese Zweitbestattung. Ich habe dann die Schädel entnommen, gereinigt, in der Sonne bleichen lassen und dann bemalt mit Name und Geburts- und Sterbedatum und dann gab es eben diese Zweitbestattung im Beinhaus. Und da ist man natürlich mit dem Tod konfrontiert. Das ist ganz klar auch als junger Mensch, wenn man eben grabt, wenn man die Gebeine entnimmt, diese Zweitbestattung tut, da ist der Tod natürlich Alltag und er verliert aber, denke ich, auch seinen Schrecken. Also er wird Teil des Alltags, er wird etwas Natürliches, des Kreislaufs. Und ich denke, ich habe immer noch zu meinem eigenen Sterben, das ja mit großer Gewissheit eintreten wird, doch ein hinreichend gelassenes Verhältnis.
Aber vielleicht gerade dadurch, dass du den Tod auch im Leben, als Teil des Lebens so stark gespürt hast.
Ja, ja. Und das macht natürlich die Veränderung der Begräbniskultur aus. Das heißt, ich denke, dass die Feuerbestattung eine viel schnellere Zerstörung des Körpers und damit das Verdrängen des Todes leichter macht. Das heißt, bei der Erdbestattung, da ist ja noch die Leiche da, dann ist der Verwesungsprozess. Wenn man dann nach Jahren wieder hinuntergräbt, sind natürlich noch die sterblichen Überreste vorhanden, während bei der Feuerbestattung der Tod quasi leichter und schneller verdrängt werden kann. Daher vielleicht auch der Trend in unserer Zeit zur Feuerbestattung. Ich habe als Totengräber noch Hausaufbahrungen erlebt, wo speziell ein Begräbnis im Kopf, wo die Verstorbene dann zu Hause aufgebahrt war mit offenem Sarg. Mhm. Dann wurde der Sarg geschlossen, der Leichenzug, die wurde dann wirklich von ihrem Haus zuerst zur Kirche, dann zum Friedhof getragen. Und da denke ich, da ist dieses Abschiednehmen, das Rituelle, das du jetzt angesprochen hast, glaube ich natürlich noch viel, viel stärker. Und möglicherweise ist in manchen Bereichen wieder eine Gegenbewegung. Ich glaube, das sind ja unsere gesellschaftlichen Prozesse, dass jede Bewegung eine Gegenbewegung hat, dass viele Dinge nebeneinander existieren, so wie zur prähistorischen Hallstattzeit ja auch Feuer- und Erdbestattung nebeneinander existiert haben.
Kultur kommt aus dem lateinischen cultura und eigentlich aus dem Landbau. Ja. Pflege der Landschaft heißt das, wo man ja auch wieder denken muss, jetzt die, also Agriculture im Deutschen heißt wieder Landwirtschaft. Das hat wieder mit Kultur bei uns nichts zu tun, zumindest im Sprachgebrauch. Ja. Dann bin ich weitergekommen zum Kulturum, was dann wieder Kult bedeutet. Was sind die wichtigsten Merkmale, die eine Kultur ausmachen? Ab wann ist Kultur Kultur?
Also ich glaube, dass eben diese Idee der Kultur aus der Landwirtschaft aus der Zeit des Neolithikums kommt. Also diese Jungsteinzeit, wo unsere Vorfahren sesshaft wurden und diese Sesshaftwerdung bedingte den menschlichen Umgang mit Pflanzen. Solange unsere Vorfahren ausschließlich Sammler waren, solange konnte man ja die Pflanzen so verwenden, wie sie in der Natur vorkommen. Man erntet einfach. Und irgendwann kam man auf die Idee, nicht mehr die Natur unbeeinflusst wirken zu lassen, sondern die Natur zu beeinflussen. Übrigens, das ist auch genau die Zeit, wo man jetzt archäologisch mit paläoanthropologischen Methoden das Aufkommen der ersten Seuchen fischen. Also genau zu dem Zeitpunkt kommen dann auch die Seuchen. Also mit der Kultur kommen die Seuchen. Dieser Umgang, dieser menschliche Umgang mit Pflanzen lädt sich zur Ertragssteigerung. Das ist eben genau die Kultur, die diesen römischen Kulturbegriff prägt. Und wir sprechen ja zum Beispiel, das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine Kulturlandschaft. Das ist keine Naturlandschaft mehr, sondern das ist eine Landschaft, welche durch menschlichen Eingriff überfordert wird. Also zum Beispiel die ganzen Wälder, die wir hier jetzt vom Fenster aus sehen, das sind keine natürlichen Wälder. Die hatten eine völlig andere Zusammensetzung der Baumsorten. Da wurde durch den früh protoindustriellen Betrieb der Salzwirtschaft wurde hier Kahlschlagwirtschaft durchgeführt. Das heißt, das war fast eine ökologische Katastrophe. Das innere Salzkammergut war kahlgeschlagen. Und die Wälder, die jetzt aufgekommen sind, das sind natürlich völlig andere Baumzusammensetzungen. Also hauptsächlich Aufkommen der Buchen, Reduktion von Tanne und Eiche. Und in dieser Landschaft finden wir natürlich auch sehr viele Einbauten zur Holztrift, von den Triftklausen, von der Nutzbarmachung der Bachläufe. Diese ganzen Dinge, dieser ganze Eingriff in die Natur, das macht Kultur aus. Und Kultur hat aber in diesem frühen Kulturbegriff eigentlich eine sehr pragmatisch wirtschaftliche Dimension und möglicherweise müssen dann von der von dir vorher genannten Landwirtschaft, dass man ja das nicht macht, damit es schön aussieht, sondern man macht es, um den Ertrag zu optimieren. Heute wird der Kultur nähert sich ja eher schon dem Kunstbegriff. Und Kunst ist ja aber auch Kunst, also das lateinische Ars, hängt ursächlich zusammen mit dem altgriechischen Techne. Also Techne ist das Wort, das aber in unserer Technik steckt. Also das ist dann die Vorgangsweise. Vielleicht ist es noch ein bisschen in unserem Wort Kunstfertigkeit. Wenn wer sehr geschickt ist, ist dieser Mensch kunstfertig. Und das heißt auch letztlich handwerkliches Geschick. Also da gilt in der Antike die Pallas Athene als die Schutzherrin dieser Künste, also dieser Techne. Also das heißt, Kultur und Kunst hatten eigentlich in vielen Jahrhunderten eine pragmatische Dimension des Nützlichen und wurden erst vielleicht im ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhundert zur L'art pour art, also die Kunst für die Kunst ohne Zweck. Also dieses Zweckfreie, dieses Überhöhen letztlich zum Nutzlosen, dass man dann unterscheidet zwischen bildender Kunst und andererseits angewandter Kunst. Also dass dann Dinge, die schön, aber noch einen Nutzen haben, dann degradiert werden zu Kunstgewerbe, zu angewandter Kunst und die reine Kunst sich letztlich durch Nutzlosigkeit auszeichnet.
Die Kunst hat ja auch den Anspruch, wenn man es als Teil der Kultur sieht, etwas in der Gesellschaft ja auch aufzuzeigen vielleicht, was vielleicht momentan nutzlos erscheint, ist ja auch wieder ein Spiegel der Gesellschaft, oder ist das eine falsche Beobachtung?
Alle Evolutionen und Hervorbringungen der Gesellschaft sind naturgemäß Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Das heißt, alles, was passiert, hat eine Ursache. Und die Ursache liegt einfach in der gesellschaftlichen Realität. Und weil sich die Gesellschaft verändert, verändern sich auch die Ausdrucksformen in der Kunst. Nur die Relevanz, wenn wir jetzt wieder zurückgehen und sagen, was hat Relevanz? Zu Beginn der Geschichte oder mit der neolithischen Revolution, das natürlich noch im prähistorischen Zeitraum liegt, aber da waren Kunst und Kultur Überlebenstechniken, die für alle Menschen Relevanz hatten. Heute besitzt Kunst oder das, was als Mainstream-Kunst, gut, nicht einmal Mainstream, was als Kunst in der Kunstszene gilt, interessiert ja nur noch einen sehr schmalen Bereich der Gesellschaft. Also das ist eine kleine Gruppe, die sich auf diese Themen spezialisiert hat, sich dort hervorragend auskennt, wo es aber eine Kluft zur Durchschnittsbevölkerung, zur breiten Masse gibt, denen diese Hervorbringungen im Regelfall original null interessieren. Und ich glaube, das ist ja genau das Problem der Kunstszene, dass sie nur noch in einem sehr engen Bereich wirken kann, wirkmächtig ist und darüber hinaus nicht interessiert. Wenn man aber jetzt umgekehrt sagt, was ist wirkmächtig in der breiten Masse, wenn das Dschungelcamp von RTL ist, dann schöpfe ich daraus auch keine Hoffnung.
Du hast jetzt gemeint, diese Kluft wird immer größer eigentlich. Sind solche Entwicklungen in der Kultur, kann man das geschichtlich beobachten, dass das immer wieder bis zu einem bestimmten Punkt geht, wo es so kulturelle Wendepunkte gibt, sind das Kreisläufe, die sich immer wiederholen, wo sich das immer mehr zuspitzt, diese Kluft immer größer wird, sich alles wieder selber zerstört womöglich und wieder neu zusammensetzt?
Also ich glaube, obwohl das zurzeit natürlich verpönt und nicht Mainstream ist, ich glaube letztlich schon an zyklische Entwicklungen. Also für mich war so eine Schlüssellektüre vom Oswald Spengler Der Untergang des Abendlands, wobei es kein deckungsgleiches Wiederholen ist. Es sind ähnliche Strukturen, also so wie es, vielleicht ist ein sehr plakativer Vergleich mit den Jahreszeiten, so wie sich jedes Jahr die Jahreszeiten strukturell wiederholen, gibt es Jahre mit strengen Wintern und es gibt Jahre mit milden Wintern. Es gibt auch Jahre ohne Winter. Das heißt, es gibt gewisse Ähnlichkeiten und es gibt auch natürlich in der Kunstgeschichte Entwicklungen, spannenderweise immer so am Endpunkt. Also es gibt Kunsterscheinungen in der Spätantike, im späten Rom. Es gibt Kunsterscheinungen im Übergang von Renaissance zu Barock, also im Manierismus. Es gibt immer wieder diese Epochen, wo die Kunst so abhebt und so im eigenen Saft schmort, dass sie sich nicht mehr unmittelbar selbst erklärt, sondern Spezialwissen braucht, um verstanden zu werden. Also letztlich einerseits auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe ist, dass aber die hohe oder diese Endentwicklungsstufe natürlich bedingt das Spezialwissen, das nicht mehr unmittelbare Wirken der Kunst, während immer am Beginn zu Entwicklungen, also wenn ich an die frühe Romanik denke, ein Schlüsselbauwerk ist für mich in der Steiermark in Pürg die Johanneskapelle, frühe Romanik. Wenn ich in diesen Raum gehe, spüre ich ganz intensiv die Vergangenheit. Also da brauche ich eigentlich keine Erklärungen mehr. Also dass der österreichische Kunsthistoriker Alois Riedl hat das als den Alterswert eines Kunstwerks bezeichnet. Das heißt, man spürt einfach, wie alt das ist und durch dieses hohe Alter und durch diese Einfachheit springt einen ein Gefühl förmlich an, fast jeden Menschen, ohne dass es dazu einer speziellen Erklärung bedarf. Mhm. Ich will aber das gar nicht werten. Ich denke, es ist so. Es ist so, wie es ist und jede Entwicklung wird an die Spitze getrieben oder wie es im Historismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war, es war dann so übertrieben, es bedeutete dann jedes Verzierungsdetail irgendetwas. Oder vielleicht gehen wir jetzt in die Barockzeit zurück. Wenn wir uns zum Beispiel barocke Fresken anschauen oder barocke Gemälde, da sind so unglaublich viele Anspielungen an die griechische Antike, dass man natürlich damals wie heute ein Spezialwissen braucht, was damit angedeutet ist und wie dieses Bild zu lesen ist. Und das war damals ja natürlich auch nur eine Elite. Da hat ja der einfache Bauer auch nicht verstanden, was damit gemeint ist. Und diese unterschiedlichen Bedeutungsebenen, die erlauben natürlich eine gesellschaftliche Positionierung. Und wenn ich diese unterschiedlichen Bedeutungsebenen entschlüsseln kann, dann kann ich mich selbst gesellschaftlich erhöhen. Also auch das ist eine Funktion der Kunst.
Aber wenn wir wieder zurückkommen zum Kulturbegriff und auch vielleicht zu einer Art Alltagskultur und eben diesen womöglich vorkommenden Zyklen, die es da gibt. Ja. Da kann man ja, wenn man ein bisschen jetzt übergreifend denkt, auch in der Traumaforschung gibt es ja diese Wiederholung von einer Geschichte. Ja. Kann man in der Kulturgeschichte auch diese Zyklen erkennen?
Unbedingt. Also ich glaube, also Kulturgeschichte ist übrigens ein ganz spannendes Thema. Da gibt es für mich auch ein Schlüsselwerk, das ich jedem und jeder zu lesen empfehle. Das ist von Egon Friedell, die Kulturgeschichte Europas, die einfach so faszinierend darstellt, wie Kultur und Kunst zusammenhängen, wie sich gesellschaftliche Entwicklungen in der Kunst abbilden und was ich vorher dann nicht mehr weiter ausgeführt habe, eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo dann der Historismus so überladen und so viel wird, hat dann die klassische Moderne einfach einen Schnitt gesetzt und gesagt, wir verzichten auf das alles, wir gehen wieder völlig puristisch auf die einfache Form herunter. Das heißt, da sind, denke ich, schon diese zyklischen Bewegungen absolut ablesbar. Oder wenn wir denken, der Kulturkampf in den 1970er Jahren, wo es einerseits die Hochkultur gab, aber dann andererseits die Graswurzelkultur oder die Kultur von unten. Also,
aber den Begriff Subkultur, den hätte ich da vorher schon, ich habe es dann übersprungen, weil es nicht wirklich passt hat. Den hätte ich da schon drin gehabt, und zwar, ob der Entwicklung einer Kultur eine Subkultur vorausgeht oder umgekehrt, ob aus der Kultur praktisch eine Subkultur entsteht.
Ich glaube, so wie es innerhalb einer Gesellschaft natürlich verschiedene Subgesellschaften gibt. Es gibt ja nicht die eine Gesellschaft, es ist eine Zusammensetzung aus den verschiedensten Gesellschaften, und jede dieser Gesellschaften entwickelt eine ganz eigene Kultur, wo man sich auch aneinander erkennt. Also die Kultur hilft einem ja auch, sich selbst zu verorten. Und diese vielen Unterkulturen, die sich stark unterscheiden, das sind dann diese Subkulturen. Und ich denke, alle diese Subkulturen zeichnen sich jeweils durch Exklusivität und Geschlossenheit ab. Nämlich zum Beispiel durch kulturspezifische Sprachen. Man kann es jetzt vielleicht festmachen an Berufssprachen. Zum Beispiel in Hallstatt gibt es noch ein paar Bergleute, die natürlich für bestimmte Bezeichnungen des Bergbaus ganz spezifische Wörter verwenden, die in der Alltagssprache nicht mehr vorkommen. Und so eine exklusive Gruppe bilden, wenn man dann in diese Gruppe aufgenommen wird, wenn man im Bergbau zu arbeiten beginnt, lernt man erst diese Sprache und wird dann in diese Kultur aufgenommen. Aber ich denke, es ist genauso bei den Smartphones. Das heißt, ich als Digital Immigrant kenne natürlich manche Begriffe nicht. Die muss ich erst von den Jungen lernen. Also ich muss erst in die Kultur, die exklusive Kultur der Smartphone-Besitzer aufgenommen werden. Und unsere aktuelle hochkomplexe Gesellschaft, da ist man natürlich Mitglied mehrerer Subkulturen. Und ich merke auch natürlich, ich passe meine Sprache jeweils der Subkultur an, in der ich mich gerade bewege. Und es ist ja eine der faszinierenden menschlichen Qualitäten, diese kulturelle Anpassungsfähigkeit, dass ich mich mit Sprache und Gesten bis zu einem gewissen Grad einer Subkultur anpassen, mich in eine Subkultur einfügen kann. Und es ist im Alltag oft notwendig.
Um sich zurechtzufinden.
Um sich zurechtzufinden, ja. Oder zum Beispiel, ich war ja in meinem frühen Berufsleben auch einmal Lehrer, und natürlich ist es als Lehrer sehr wichtig, sich in der Subkultur der Schüler auszukennen, um mit ihnen auf einer ähnlichen Stufe kommunizieren zu können. Und es ist, glaube ich, fast die Pflicht des Älteren, und es ist auch das Vermögen des Älteren, kulturell vielschichtiger agieren zu können, während Junge das erst lernen. Das heißt aber auch, der junge Mensch, der Schüler, die Schülerin, wird sich in der Subkultur Familie anders verhalten als in der Subkultur Schule oder in der Subkultur Freundeskreis. wo das Kind dann neue Wörter, neue Begriffe, neue Verhaltensmuster, letztlich neue Kulturtechniken kennenlernt und anwendet. Wenn jetzt ich als Architekt auf einer Baustelle bin, habe ich gegenüber der Bauherrschaft eine völlig andere Sprachkultur als gegenüber den Bauausführenden, den Handwerkern. Das heißt, um aber jeweils ernst genommen zu werden. Ja. Oder es gibt quasi im inneren Salzkammergut, die Du-Grenze ist ungefähr bei Laufen. Das heißt, innerhalb von Laufen ins innere Salzkammergut ist es eher normal, zu jemandem Du zu sagen. Außerhalb von Laufen, also von Laufen nördlich, ist es allgemein üblicher, Sie zu sagen. Und das sind Feinheiten, das sind alles Kulturtechniken.
Das sind eigentlich diese kleinen Feinheiten, aus denen sich dann eine Kultur zusammensetzt.
Ja, ja,
kann man das so beschreiben?
Ja, das sind unglaublich viele. Also ich glaube, es läuft sehr, sehr viel über Sprache. Es läuft viel über Gesten. Es läuft viel über Kleidung. Ich glaube, Kleidung ist ein ganz starker Ausdruck, welcher Subkultur man angehört.
Mhm.
Ja, das geht relativ. Frisuren, Haar- und Barttrachten. Zum Beispiel hätte ich einen Oberlippenbart nur unterhalb der Nase, würde ich sofort signalisieren, welcher politischen Subkultur ich angehöre. Und ich kann mich in meiner Kindheit noch an alte Männer mit solchen Bärten, das war in den 1960ern, durchaus erinnern. Selbst Lehrer. Ja. Heute ein absolutes No-Go. Diese äußeren Zeichen, man setzt eben Signale und geht dann bis hin zu der Kultur von Geheimbünden, die sich dann durch ganz bestimmte Erkennungszeichen, wie ganz bestimmte Art, jemand die Hand zu geben, ja, sich sofort erkennen.
Ja. Aber das haben wir jetzt schon dort bei der Frage, wo ihr am Anfang war, wo wird aus der Kultur dann ein Kult?
Ich glaube, der Kultus ist dann ein sich in Subkulturen entwickelnder Umgang, ein Umgang, der weitergegeben wird von den Mitgliedern dieser Subkulturen und dann irgendwann einmal gar nicht mehr hinterfragt wird.
Ich merke, der Kulturbegriff ist nicht so leicht einzufangen.
Ja, Kulturbegriff ist letztlich das Essentielle der Menschheit. Das heißt, das ist ja auch das, was den Menschen vom Tier unterscheidet und den Menschen von der Natur unterscheidet. Und weil es so viele Menschen gibt, weil es schon so eine lange geschichtliche Entwicklung gibt, gibt es auch so unzählige kulturelle Hervorbringungen. Und das macht es eigentlich interessant und spannend.
Jetzt sitzen wir mitten in der Kulturhauptstadt 2024, Fritz. Meine Frage an dich wäre, gibt es eine europäische Kultur, um wieder zu versuchen, diesen Begriff einzufangen, oder ist dieser Kulturbegriff kleinteilig? Ist es ein Europa der Regionen, wo diese kleinen Kulturräume, vielleicht auch Subkulturen, erlebbar werden? Und welche Chancen siehst du da in so einem Unternehmen wie der Kulturhauptstadt? Oder, ja, doch.
Also zum ersten Teil der Frage, ich denke, es gibt eine Summe europäischer Subkulturen, die im Vergleich zueinander mehr Gemeinsamkeiten besitzen als zum Beispiel eine ähnliche Summe afrikanischer Subkulturen. Dass diese Subkulturen vom ländlichen bis zum urbanen Raum gehen, dass diese Subkulturen durch die verschiedensten gesellschaftlichen Schichten gehen, macht sie einerseits sehr, sehr unterschiedlich, aber auch wiederum sehr gleich. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Baukultur. Wenn ich mir traditionelle Bauweisen von Getreidespeichern in Skandinavien und im alpinen Raum anschaue, werde ich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten bei diesem Typus des Getreidespeichers finden. Wenn ich mir die Subkultur von Performance-Künstlern in Spanien oder in Rumänien anschaue, wird es auch hier sehr, sehr viele Ähnlichkeiten geben, während die rumänische Bäuerin und der Performance-Künstler in Rumänien sehr wenig Gemeinsamkeit. Also, das heißt, es gibt diese Schnittmengen, je nach der Subkultur, aber in großer Summe gibt es etwas, was so Europa ausmacht. Es gibt da ein sehr schönes Gedicht von Rainer Kunze, das war ein Dichter aus der DDR-Ära, und Rainer Kunze schrieb seinen Vergleich zwischen Europa und Amerika. Also er schreibt, was macht so den Unterschied zwischen Europa und Nordamerika? Und er schreibt, bei uns hat alles einen Kern, selbst der Pudel, und wenn es der Teufel ist. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Es gibt einerseits eine sehr lang tradierte europäische Kultur, die in vielen Regionen nicht so sehr gebrochen wurde wie etwa afrikanische, asiatische oder südamerikanische Kulturen durch den Kolonialismus. Das heißt, es gibt teilweise ungebrochenere Entwicklungslinien. Den großen Bruch in den europäischen Kulturen und Traditionen sehe ich durch die beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts. Aber auch hier wieder ist der Bruch sehr ähnlich. Das heißt, hier ist dann durchaus einerseits in Westeuropa die Amerikanisierung, die dann auch diese Kulturen wieder ähnlich macht, in Osteuropa der Einfluss der Sowjetunion. Mhm. Es gibt natürlich dann diese Grenzlinie, diese Ost-West-Grenzlinie, aber letztlich gibt es schon sowas wie eine breite gemeinsame europäische Geschichte mit ähnlichen Entwicklungen in diesen Überlebenskulturtechniken, also in der Landwirtschaft. Es gibt ein sehr schönes Bild, das der französische Historiker Fernand Braudel zeichnet. Er nennt diese Betrachtungsweise die Longue Durée. Braudel behauptet, dass eigentlich in sehr vielen europäischen Gesellschaften zumindest von der Bronzezeit weg bis hin ins 16., teilweise bis ins 17. Jahrhundert im ländlichen Bereich eine ganz, ganz ähnliche Alltagskultur war. Also Kultur jetzt in diesem lateinischen Begriff der Landwirtschaft, wo man von Generation zu Generation nahezu unverändert mit denselben Arbeitstechniken den Alltag bewältigt hat, sei es in der Landwirtschaft, sei es in der Forstwirtschaft, sei es im Holzbau, in der Zimmerungstechnik, im Hausbau. Und erst mit Beginn der Neuzeit, also eine Entwicklung, die natürlich in den Städten immer früher beginnt als am Land. Mit diesem Bruch und diese wirklich dynamische Entwicklung, die mit dem 16. Jahrhundert in Schwung kommt und jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine unglaubliche Dynamik erreicht hat, wo sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Kulturtechniken, die ich noch beherrsche, völlig an Relevanz verloren. Vielleicht bei meinem Architekturstudium lernte ich noch mit Tusche und speziellen Zeichentechniken Pläne auf Transparentpapier zu zeichnen. Das ist völlig obsolet geworden. Es sind so, so viele Dinge, die obsolet geworden sind.
Wir sind ja jetzt auch irgendwo an einem Punkt, wo es nimmer, also das Wachstum ist ziemlich an der Decke, die Gesundheit hat dadurch schon gelitten der Menschen, dadurch, dass immer mehr produziert wurde, es eher sich die Zeit ja auch, oder sehe ich das jetzt falsch, dass es immer schneller gegangen ist. Es ist ja auch in der Landwirtschaft, die alten ja. Kulturtechniken.
Man darf jetzt vielleicht, manche Dinge sollte man vielleicht nicht so romantisierend sehen.
Also, ah ja.
Na, es ist aber vielleicht, wie jetzt meine Sicht der Dinge ist. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hielt die landwirtschaftliche Güterproduktion nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt. Und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, letztlich durch die Industrialisierung der Landwirtschaft, gelang es erstmals, der Lebensmittelproduktion mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Wir merken das in den Statistiken mit der Verlängerung der Lebenserwartung. Wenn wir es jetzt auf diese einfachen Zahlen herunterbrechen. Natürlich ist dein Argument zu sagen, welche Qualität haben diese längeren Lebensjahre und wie hat sich die Gesundheit entwickelt? Also vorgestern war Aschermittwoch, also da war dieses Thema des Fastens. Wie viel mussten noch zwei Generationen vor uns zwangsweise fasten? Wie hat sich das auf deren Gesundheit ausgewirkt? Ich denke, es gibt, wie bei jeder Entwicklung, also ich glaube, die größte Illusion bei Entwicklungen, auch bei kulturellen Entwicklungen, ist zu glauben, sie verliefen linear. Das heißt, keine Entwicklung verläuft linear, Entwicklungen verlaufen zeitweise progressiv steigend oder degressiv fallend. Und Entwicklungen erreichen immer ein Optimum. Und es wäre sehr spannend, die Frage, wann hat unsere landwirtschaftliche Produktion sowohl in Menge als auch Qualität ihr Optimum erreicht? Was ist mein persönliches Optimum der Nahrungsmittelaufnahme? Das heißt, zu wenig ist schlecht, zu viel ist zu schlecht. Es gibt ein Optimum dazwischen. Heute tendieren wir mit minderwertigen Nahrungsmitteln. Das heißt ja, industrielle Produktion heißt nicht gleichzeitig minderwertige Produktion. Man kann sehr wohl industriell hochwertige Güter produzieren, nur hat das ein Problem, dass dann zu viele hochwertige Güter auf dem Markt sind. Daher hat sich die Industrie etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Idee der Obsoleszenz einfallen lassen, um ganz bewusst minderwertige Güter zu produzieren, die schnell kaputt werden. Aber es ist definitiv möglich, industriell hochwertig zu produzieren. Die Frage ist nur, und da kommen wir jetzt wirklich auf Abwege, um die Umverteilung dieser Produktivitätsfortschritte. Aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit vom Thema weg.
Ich habe eben ein Gespräch mit einer Bäuerin geführt. Und da bin ich auch jetzt auf Abwägen. Der Soja, der importiert wird und die Kühe, die dann hier damit geht, der Rest wird wieder weiter und zerstört andere Landwirtschaften. Also jetzt sind wir auf Abwägen.
Aber ich habe vielleicht zur Landwirtschaftstechnik. Ich habe vor kurzem mit einem Freund gesprochen, der sich sehr, sehr für Almwirtschaft interessiert. Mhm. Und der hat mir berichtet von einer alten, und der ist selber, war der einige Jahre Hirte am Dochstaplateau. Das ist aber nicht der Bodo Held. Und der hat von einer alten Almbäuerin erzählt, die auf der Alm nur mit hölzernen Geräten Butter erzeugt, die auf der Alm locker 3 Wochen haltbar ist, also quasi nur in dem Kühlkeller. Also, und er hat mir berichtet, die Arbeitsabläufe sind ganz, ganz streng ritualisiert und die hat sie schon quasi als Jugendliche, als Kind gelernt. Da geht es um Dinge, dass man sich nicht die Hände in der Schürze abwischt. Also wirklich dieses ganz disziplinierte, ganz klare, saubere Arbeiten, nur mit einem Hützen Butterfassel und ganz streng ritualisiert. Und da ist es möglich und das sind natürlich schon spannende Kulturtechniken, Oder wir sind jetzt eigentlich schon bei den Technes, also wir sind letztlich bei den Tags. Also dieses griechische Wort Techne ist ja im Englischsprachigen in Tag, in High Tag und Low Tag. Mhm. Also ich mache es vielleicht fest bei der Zerkleinerung der Kaffeebohnen. Ich habe die Möglichkeit der Low Tag Zerkleinerung der Kaffeebohnen, das ist ein Mörser mit einem Stößel, wo ich die Bohnen im Mörser zerstoße und je länger ich diesen Arbeitsvorgang durchführe, desto feiner wird der Mahlgrad. Es ist irgendwann, ist halt dann einmal, oder der Granulatsgrad dazu. Mhm. Es gibt Hightech, das ist eine hochartifizielle Kaffeemühle, wo ich mit Sensoren die Granulatfeinheit messe, mit einem Touchscreen Mahlgrad, Mahlgeschwindigkeit und Temperatur des Mahlguts steuern kann. Von der Reparierbarkeit dieser Hightech-Kaffeemühle wird nach kurzer Zeit kaputt sein und ich kann sie selbst nicht reparieren. Der Mörser mit dem Stößel wird nach Jahrhunderten auch noch funktionieren. Jetzt kommt das Aber. Aber es gibt etwas Dazwischenliegendes. Und das ist diese Intermediate Technology, also diese mittlere Technologie. Und das ist die Hand-Kaffeemühle, mit der ich den Kaffee gemahlen habe. Ich glaube, du hast ein bisschen in der Tasse. Und das ist eine Handmühle, wo ich auch das Mahlwerk mit zwei Stellschrauben einstellen kann, wo ich mit Handbetrieb ohne Elektrizität relativ effizient Kaffee mahlen kann. Diese Mühle stammt aus dem Jahr 1930, also aus der Aussteuer meiner Großmutter, ist bald einmal 100 Jahre alt und auch die wird noch 100 Jahre funktionieren. Und ich denke, was für das Beispiel von der Buttererzeugung, ich glaube, dass in diesen mittleren Technologien möglicherweise Optima in der Entwicklung erreicht wurden, wo vom Input, wo von der Dauer des Lebenszyklus des Produkts eigentlich schon Idealwerte erreicht worden sind. Also wo quasi mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel erreicht wird, wo eben eine sehr hohe Effizienz der eingesetzten Ressourcen möglich ist. Ich kann mir die Grundlage vorstellen, ob überhaupt sinnvoll ist, Kaffee zu trinken. Und
das, also nein, jetzt, das lassen wir jetzt
das
weg.
Das lassen wir jetzt weg. Und jetzt, um jetzt auf die Kulturhauptstadt, ich habe natürlich bei der Kulturhauptstadt ein Projekt laufen, das heißt Simple Smart Buildings. Und da geht es genau um diese mittleren Technologien des Bauwesens. Da geht es genau darum, auszuloten, wie effizient sind diese mittleren Technologien wirklich als Prozess und wie effizient sind die auf diese Weise hergestellten Gebäude. Wobei Effizienz sehr umfassend gemeint ist. Da geht es jetzt nicht nur um Kubikmeter, die man schafft, sondern wie es einem auch geht, wenn man in einem solchen Gebäude sitzt.
Da habe ich eines deiner letzten Gespräche mit Matthias Ripp hören dürfen. Simple Smart Buildings ist jederzeit zum Nachhören.
Podcast.
Genau. Und da ging es genau, es hat mich sehr fasziniert an diesem Gespräch, weil es einen breiteren Blickwinkel auf das Thema wirft. Also eigentlich interdisziplinär, könnte man sagen. Also verschiedene Bereiche mit einfließen lässt. Aber ich finde es sehr spannend, diesen Punkt. Wenn ich darauf noch mal kurz zurückkommen darf, sind wir dann aus deiner Sicht aus diesem Punkt, wo wir eigentlich eine Effizienz haben, wo wir gut leben könnten, ohne übermäßig die Umwelt zu strapazieren, Ressourcen zu verbrauchen, sind wir über diesen Punkt schon hinausgeschossen?
Ja, ich denke schon. Nämlich in der Frage, ich mache es vielleicht an dem Punkt fest, wo ich glaube, mich halbwegs auszukennen, das ist im Hausbau. Ich glaube, um die Gesamteffizienz eines Gebäudes beurteilen zu können, ist ein ganz entscheidender Parameter die Benutzbarkeit, die Bewohnbarkeit dieses Gebäudes. Wir sitzen hier jetzt in Hallstatt in einem Haus, wo die Kernsubstanz aus dem 16. Jahrhundert stammt. Das heißt, Wenn ein Gebäude einmal 500 Jahre funktioniert, dann teilen sich die anfangs eingesetzten Ressourcen natürlich auf einen unglaublich langen Zeitraum aus. Und wenn heute Häuser, Wohnhäuser vielleicht einen Lebenszyklus von 30, 40 Jahren besitzen, wenn man bei Supermärkten an Lebenszyklen zwischen 5 und 10 Jahre denkt, dann verschwenden wir Ressourcen an einen sehr, sehr kurzen Lebenszyklus. Und da denke ich, da kann man ohne Qualitätsverzicht, also ich glaube, man kann, wenn man gute Häuser mit klugen Grundrissen baut und wenn man die Häuser schon umbaubar denkt, das heißt, das ist ja auch die Idee, ein Maßanzug wird mir, wenn ich mein Körpergewicht halte, perfekt passen. Aber der Maßanzug wird beim anderen ganz schlecht passen. Und genauso denke ich, ist es mit den Grundrissen von Häusern. Wenn es einem gelingt, ein Haus so zu organisieren, dass es für viele Lebenssituationen funktioniert, da bin ich überzeugt, dass man mit weniger Ressourcenverbrauch trotzdem eine ähnliche, wenn nicht sogar eine bessere Lebensqualität erzielen kann.
Das ist eigentlich, ich komme noch mal kurz auf die Bäuerin zurück, mit der ich gesprochen habe, die gesagt hat, dass auch mit weniger Einsatz, also die Tendenz ist, das hat sie beobachtet bei ihrem Sohn, der größere Traktor und noch mehr und noch mehr. Aber wenn sie beobachtet, Bäuerinnen und Bauern, die nicht so viel investieren, haben trotzdem oft den gleichen Mehrwert, der da rauskommt.
Ja. Und diese Idee wird ja mit dem sogenannten Rebound-Effekt beschrieben. Dieser Rebound-Effekt wurde erstmals von einem englischen Wirtschaftswissenschaftler namens Jevons bereits Mitte 19. Jahrhundert beschrieben. Da ging es um den Kohleverbrauch in England. Mhm. Also es ist Folgendes passiert. Es gab bereits im 18. Jahrhundert die erste Dampfmaschine. Die erste Dampfmaschine war die Dampfmaschine Newcomen's, die einen sehr, sehr geringen Wirkungsgrad besaß. Und dann erfand in den 1780er Jahren James Watt, dieser berühmte James Watt, eine dreimal so effiziente Dampfmaschine, also die nur mit einem Drittel der Kohle die gleiche Leistung erbrachte. Und man ging allgemein davon aus, dass der Kohleverbrauch deshalb sinken würde. Es trat aber das Gegenteil ein, der Kohleverbrauch stieg nahezu exponentiell. Und dann hat eben Jevons untersucht, warum ist es so? Und da ist er draufgekommen, weil die Maschine so effizient war, wurde sie in viel mehr Bereiche eingesetzt. Also überall dort, wo man bisher keine Dampfmaschinen einsetzte, weil es zu teuer war, war es jetzt auf einmal möglich. Und solche Rebound-Effekte treten bei den von dir genannten Traktoren ein. Das heißt, man erwirbt einen schweren Traktor, der Traktor besitzt höhere Achslasten, daraus resultieren höhere Bodenpressungen und Bodenverdichtungen, man braucht stärkere Pflüge. Das heißt, es treten immer weitere Folgen ein, mit denen man nicht gerechnet hat. Und die Qualität der mittleren Technologien, mit denen ich mich im Bauwesen beschäftige, das sind Technologien, die seit Jahrhunderten, teilweise bereits seit Jahrtausenden angewandt werden. Und man kennt von diesen Techniken die Technikfolgen. Man weiß ganz genau, welche Technikfolgen zu erwarten sind. Und es gibt keine so bösen Überraschungen wie eben Rebound-Effekte bei neuen Technologien, weil natürlich eine umfassende Technikfolgenabschätzung nahezu unmöglich ist.
Ja, aber ein bisschen müsste man es doch schon wissen eigentlich.
Ein bisschen müsste man es wissen, aber man hat immer die Hoffnung, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es, jetzt wissen wir es. Und immer wieder fallen wir auf die Nase, weil es halt so verführerisch ist, die Verheißung immer noch effizienter, immer noch besser. Es ist ja auch diese Verheißung, dieses Vorwärts in die neuen Zeiten. Also dieser positive Entwicklungsbegriff. Das heißt, hoffnungsvoll in die Zukunft, vielleicht verächtlich in die Vergangenheit zu blicken. Vielleicht wäre es auch manchmal klug, aus Erfahrungen zu lernen, aber naturgemäß tendiert der Mensch nicht dazu.
Schade eigentlich. Ich bin ja genau auf der Suche nach solchen Menschen. Und was jetzt auf die Baukultur zutrifft, trifft genauso auf die Agrarkultur eigentlich zu. Und zwar, das ist das Stichwort langfristiges Denken. Wir müssten dieses langfristige Denken und auch eine Wertschätzung dem alten Wissen gegenüber wieder mit einfließen lassen. Und vielleicht der neuen Wissenschaft zusammenfließen lassen.
Aber es ist natürlich auch hier die Frage, ich denke, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, um nicht zu sehr zu romantisieren. Das heißt, der bäuerliche Alltag war über Jahrhunderte äußerst beschwerlich. Die bäuerliche Kultur für die Menschen, die sich darin bewegten, für die meisten sehr, sehr restriktiv und eng. Aber auch hier wäre wieder zu fragen, wann wurde das Optimum erreicht? Ich wage jetzt zu sagen, vielleicht war es der Steirer 15er Traktor. Der Steirer 15er ist ein Traktor mit einer unglaublich langen Lebensdauer. Da laufen jetzt noch die Traktoren. Ein Traktor, der mit lediglich 15 PS unglaublich viel erledigen konnte. Ein Traktor, der teilweise vom Bauern selbst mit ein bisschen mechanischem Geschick repariert werden konnte. Ein Traktor, der sehr, sehr leicht ist, wo es eine geringe Bodenverdichtung gibt. Und das wären die Untersuchungen, oder was du vorher genannt hast, das Beispiel auch wirtschaftlich, wie viel wirtschaftlichen Input gebe ich, wie viel Geld investiere ich und wie viel hole ich heraus. Und da ist es möglicherweise der langlebige Steirer 15er Traktor und nicht der Hightech-Traktor, der mit GPS mehr oder weniger schon selbststeuernd optimal übers Feld fährt. Nur wenn er, wie mir ein Bekannter berichtet hat, wenn der dann kaputt ist, dann steht der am Feld und der Mechaniker braucht einen Computer, um diesen Traktor wieder in Bewegung zu bringen. Und da denke ich, wo war das Optimum? Ja. Ich glaube, dieser Hightech-Traktor ist nicht das Optimum. Ich glaube auch nicht, einen Pflug mit Muskelkraft zu ziehen, ist das Optimum. Vielleicht ist es wirklich der Steirer 15er, aber mir fehlt da letztlich die Fachexpertise, aber es wäre wirklich ein spannendes Untersuchungsfeld.
Ein spannendes Untersuchungsfeld ist und bleibt der Kulturbegriff, auf das sich Friedrich Idam mit mir auch in einem zweiten Teil des Mundwerk-Podcasts begeben wird. Demnächst hier beim Stichpunkt Magazin kreiseln wir dann rund um Fehler- und Hygienekultur, rund um Cancel Culture und Sprachkultur. Ich hoffe, dieser Beitrag war eine Inspiration für Sie und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie unabhängigen Journalismus für eine Gesellschaft mit Kultur unterstützen möchten, besuchen Sie www.stichpunkt-magazin.com für weitere Informationen. Ich verabschiede mich nicht mit einem 15er, aber einem ähnlichen Modell des Steyr-Traktors. Baba, bis bald, sagt Evelyn Ritt.